NDR Info. Themen des Tages.
Die Hansestadt Hamburg liefert 29 Stromgeneratoren in die Ukraine, teilte die Senatspressestelle heute am 4. Jahrestag der russischen Vollinvasion mit. Und das LNG-Terminal auf Rügen liefert via Lubmin und Polen erstmals amerikanisches Flüssigerdgas in die Ukraine. Gute Nachrichten. Am 4. Tag der Invasion der russischen Armee, 4. Jahrestag der russischen Invasion, ins Nachbarland. Wo steht die Ukraine? Wo ihre Unterstützer? Ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Außerdem schildern unsere Reporter den Staatsakt für die verstorbene frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und das Profil des neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Verwandtschaftsbesuch traf heute in Kiew ein. Die Europäer lassen sich zum Jahrestag blicken. Die EU-Spitzen, die keine frische Unterstützung mitbringen, weil sich Kreml-freundliche Regierungen, allen voran Ungarns Orbán, querlegen. Und die Regierungschefs, die kamen, reduzierten sich auf die nordischen und baltischen, also die, die Russlands Imperialismus als existenzbedrohend wahrnehmen. Die Unterstützung Europas wird nicht reichen, damit vor dem 5. Jahrestag der Invasion in Kiew das Zurückschlagen der russischen Armee gefeiert werden könnte. Florian Kellermann fasst den Tag zusammen.
Nach den Feierlichkeiten kamen die Partnerländer der Ukraine und die Europäische Union zu einer Sitzung zusammen, im Rahmen der sogenannten Koalition der Willigen. Einige Vertreterinnen und Vertreter waren in Kiew anwesend, andere wurden per Video zugeschaltet, so auch Bundeskanzler Friedrich Merz.
We must be very clear. This war will only...
Wir müssen das sehr klar sagen. Dieser Krieg geht nur dann zu Ende, wenn Putin klar wird, dass er nicht gewinnen kann. Deshalb müssen wir den Druck auf Russland erhöhen. Wir müssen die Kriegskasse Moskaus austrocknen. Das 20. Sanktionspaket der Europäischen Union hat genau dieses Ziel. Das Paket sollte eigentlich pünktlich zum 4. Jahrestag der russischen Vollinvasion stehen. Es sieht weitere Maßnahmen gegen illegale russische Ölexporte vor. Exporte mit der sogenannten Schattenflotte, die Russland aufgebaut hat. Doch Ungarn, das sich im Streit mit der Ukraine befindet, blockierte die neuen Sanktionen. Ungarn blockierte unmittelbar vor dem Jahrestag auch ein EU-Hilfspaket für die Ukraine, 90 Milliarden Euro insgesamt in diesem und im kommenden Jahr. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky machte bei der Sitzung deutlich, dass sein Land diese jetzt gesperrten Mittel unbedingt benötigt. Er zeigte sich trotzdem dankbar. Wir sind dankbar für das jüngste Paket an Flugabwehrraketen, das zugesagt wurde. Die Hälfte des Pakets haben wir bereits vor 2 Tagen erhalten. Wir zählen darauf, dass dieses Programm fortgesetzt wird. Damit sprach Zelensky das Programm Pearl an. Verschiedene Länder, vor allem aus Europa, zahlen ein und kaufen so Waffen aus den USA, vor allem Flugabwehrraketen vom Typ Patriot. Zelensky kündigte eine weitere Verhandlungsrunde mit Delegationen aus Russland und den USA innerhalb der kommenden Tage an. Die Ukraine werde sich bemühen, die europäischen Partner so weit wie möglich einzubinden, sagte der ukrainische Präsident. Schon am Morgen war EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Kiew eingetroffen, außerdem Regierungsvertreter aus 9 europäischen Ländern. Sie nahmen an einem Trauergottesdienst für die vielen Opfer des russischen Angriffskriegs teil. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer hatte Zelensky den Ton an diesem Jahrestag mit einem fast 20-minütigen Video gesetzt, in dem er unter anderem durch seinen Schutzbunker führt. Darin sagte er: Ich weiß nicht, wie viel Zeit notwendig sein wird, um alle unsere Wunden zu heilen und diese schmerzhaften, brennenden Fragen zu stillen. So viele Tränen, so viele gemeine Luftangriffe, so viele Wunden an Herzen, so viele Fahnen auf unseren Friedhöfen, so viele Namen. Zelensky erklärt seinen Landsleuten in dem Video, dass der Verteidigungskampf nicht umsonst gewesen sein dürfe. Sein Land strebe einen stabilen, würdigen und langanhaltenden Frieden an. Aber auch das machte Zelensky deutlich, keinen Frieden um den Preis der ukrainischen Unabhängigkeit.
Florian Kellermann aus Kiew. Am Nachmittag habe ich mit dem Vorsitzenden der deutsch-ukrainischen Parlamentarierversammlung im Bundestag, Robin Wagener, von Bündnis 90 Die Grünen gesprochen. Wenn es ein Abnutzungskrieg ist, was und wer nutzt sich am schnellsten ab? Die russische Armee, die in 4 Jahren kaum Gelände gewonnen und keine Kriegsziele erreicht hat? Die Ukraine, deren Zivilisten fern der Front auch durch den Energiekrieg zermürbt werden sollen? Oder die Europäer und andere bisher Willige, die sich vielleicht ohne die USA zu schwach fühlen, um die Ukraine und sich selbst zu verteidigen?
Sie sprechen im Grunde die 3 wesentlichen Punkte an. Der russischen Wirtschaft geht es nicht gut. Man merkt, welchen Schaden Putin Russland zufügt mit diesem Krieg. Die Ukrainer sind erschöpft. Das hört man. Ich war selber vor wenigen Wochen in der Ukraine und sie sagen einem alle, wir wollen nicht mehr hören, dass wir resilient sind. Wir wollen endlich nicht mehr resilient sein müssen. Und gleichzeitig sagen sie sehr deutlich, wir wollen nicht in Diktatur und russischer Unterdrückung leben und werden uns weiter verteidigen. Und wir merken in Europa, wie groß der Wunsch immer wieder ist, dass es doch endlich Frieden geben möge. Aber das kann ja kein verlässlicher Friede sein, wenn es kein Friede in Freiheit ist. Frieden kann keine Kapitulation sein und Russland zeigt keine Anzeichen derzeit, einen wirklichen Frieden anstreben zu wollen. Ich mache mir schon Sorgen darum, dass unser europäisches Commitment nicht stark genug ist, liberale Demokratie und Freiheit auch wirklich zu verteidigen.
Gibt es denn einen Zielkonflikt zwischen der Ertüchtigung der ukrainischen Armee und dem Aufbau einer starken und notfalls eigenständig handlungsfähigen europäischen Verteidigung? Oder spielt beides ineinander? Aber ein Patriot-System, eine Haubitze, ein Drohnenwall kann eben hier oder da aufgestellt werden. Nicht zweimal.
Ja, wir sehen, Russland greift jetzt gerade die Ukraine ganz massiv an und terrorisiert die Zivilbevölkerung, führt seinen vollen Angriffskrieg dort. Russland bereitet sich darauf vor, in der Lage zu sein, die NATO auch anzugreifen. Russland führt ständig seinen Sabotagekrieg, seinen Informationskrieg, all die Dinge, mit denen er uns angreift, bei uns mitten in Europa. Es ist also derselbe Gegner, der uns angreift und der unsere freie Art zu leben angreift. Und insofern bin ich überzeugt davon. Es greift ineinander. Die Ukraine verteidigt an vorderster Front mit ihrem Leben unsere Freiheit und Sicherheit. Und darum ist es unser Sicherheitsinteresse. Es geht gar nicht um großherzige Charity-Unterstützung für die Ukraine. Es ist unser Sicherheitsinteresse, die Ukraine nach Kräften dabei zu unterstützen.
Sie haben es erwähnt, Sie waren Anfang des Monats in Lviv und Kiew. Was spiegeln Ihnen die ukrainischen Parlamentarier, mit denen Sie sich treffen? Verspricht man sich irgendwas von den seit Monaten sich ziehenden Verhandlungen, die ja trotz Ultimaten des US-Präsidenten ja nicht einmal einen Waffenstillstand erzielt haben? Oder will man weiter kämpfen, weil die Alternative schrecklich wäre?
Ja, also sie sind erschöpft. Sie leben in einem Winter, in dem Russland sehr gezielt die gesamte zivile Infrastruktur so zerstört hat, dass die Menschen im Kalten sitzen, in Hochhäusern, alte Menschen teilweise nicht in den Schutzraum kommen können, weil es keinen Strom mehr gibt. Das zermürbt die Menschen. Und gleichzeitig wissen sie, was ihnen droht, wenn sie aufgeben. Und sie wissen auch, dass das weiterhin das einzige Ziel Russlands ist, dass die Ukraine aufgibt. Die Menschen haben kein Vertrauen, und das halte ich für eine realistische Perspektive, kein Vertrauen in irgendwelche Lippenbekenntnisse, die aus dem Kreml kommen. Das heißt, sie erwarten sich auch konkrete Sicherheitszusagen aus dem Westen von ihren Verbündeten. Und dann sagen sie sehr deutlich, dass sie dankbar sind für die deutsche Unterstützung. Deutschland ist inzwischen nach Aussagen der Ukrainer Nummer 1 Partner, aber es reicht nicht aus. Und das spiegeln uns die Ukrainer sehr deutlich und sagen uns auch sehr deutlich, was sie da von uns erwarten und dass sie mehr brauchen.
Herr Wagner, anders als Wladimir Putin ist Volodymyr Zelensky in demokratischen Wahlen in sein Amt gelangt. Aber das ist schon eine Weile her. Das Kriegsrecht verhindert eine Neuwahl. Sehen Sie für ihn und sehen die ukrainischen Parlamentarier für ihn und auch für sich selbst ein langsam wachsendes Legitimationsproblem und sieht man einen Ausweg?
In der Ukraine ist ja die gleiche Situation, wie bei uns in Deutschland sie auch das Grundgesetz vorsieht. Es ist ja vollkommen klar, eine Wahl, aber vor allem auch einen demokratischen Wahlkampf, der ja mit einer Wahl zusammenhängt, kann man nicht führen, wenn gleichzeitig die russischen Raketen fliegen. Und darum sieht im Grunde das ukrainische Recht das Gleiche vor, was das deutsche Recht vorsehen würde, nämlich in der Zeit keine Wahlen zu führen. Und mein Eindruck ist, in der Ukraine zweifelt das auch niemand an. Natürlich ist vollkommen klar, sobald es einen Waffenstillstand gibt, wird diese Diskussion kommen. Aber es gibt keine Diskussion, die ich im Land mitkriege, die einen ernsthaften Druck da ausübt. Und ich finde, wir müssen auch da aufpassen, uns nicht aufs Glatteis führen zu lassen. Das ist eine Diskussion, die immer wieder von Putin angeheizt wird. Mhm. Jemandem, der bisher keine faire demokratische Wahl gewonnen hat, wo jetzt gerade wieder die Beweise dafür gekommen sind, dass er mit Nawalny seine Widersacher umbringen lässt. Er ist der Letzte, der einem irgendwas sagen müsste über demokratische Wahlen. Wir sollten uns nicht aufs Glatteis führen lassen, sondern uns darauf bei uns konzentrieren, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen, dass es zu diesem wirklichen Frieden in Freiheit kommen kann. Dann kann auch gewählt werden. Das bedeutet aber, endlich den Druck auf Russland auszuüben, die Schattenflotte stillzulegen, damit die Finanzierung abzuschneiden, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte tatsächlich auch zu nutzen und damit weiterzukommen. Und, das haben mir die Ukrainer sehr deutlich gespiegelt, Taurus zu liefern, damit sie an die Raketenabschussorte ran können und zu überlegen, wie wir als NATO von unserem NATO-Gebiet aus auch aktiv die ukrainische Luftverteidigung unterstützen können. Das sind Dinge, die mir die Ukrainer sehr deutlich mitgegeben haben.
Robin Wagener, der Verteidigungspolitiker der Grünen, ist Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe des Bundestags. Rita Süssmuth war bahnbrechend für Frauen in politischen Spitzenpositionen, für Frauen in der CDU, für AIDS-Kranke, für Schwangerenberatung, für Kinderbetreuung. Sie gehört zu einer Reihe von Politikerinnen und Politikern, die mehr und mehr Abstand zu ihrer Partei genommen haben, nicht weil sie sich politisch an den Rand bewegt haben, sondern weil sie ihren politischen Auffassungen, die sie in der CDU vertreten haben, treu geblieben sind. Kein Wunder, dass sie sich zu Lebzeiten beim Trauerstaatsakt zum Parteichef noch einen politischen Journalisten als Redner wünschte. Uwe Berndt hat im Bundestag zugehört.
Der Plenarsaal des Deutschen Bundestags, zentraler Ort für harte politische Debatten. Heute aber bleibt die Regierungsbank leer. Davor steht ein Flügel, Musik von Frédéric Chopin. Frei bleibt auch der Platz der Bundestagspräsidentin, von dem aus Rita Süssmuth jahrelang die Sitzung des Parlaments geleitet hat. Auf einem großen Schwarz-Weiß-Foto zeigt sie nochmal ihr gewinnendes Süßmut-Lächeln, wie es gerne genannt wird. Die amtierende Bundestagspräsidentin Julia Klöckner erinnert nicht ganz ohne Selbstironie daran, dass Süßmut sich damals weggelobt fühlte in das zweithöchste Amt des Staates. Viel lieber wäre sie Ministerin geblieben.
Und im Interview erklärte sie dann, Zitat, ich wollte Einfluss haben und da hast du keinen mehr. Nun ja. Sie hat Einfluss genommen, vor allem als Bundestagspräsidentin.
Und diesen Einfluss sieht man schon, wenn man nur in die gläserne Kuppel des Saals schaut. Denn während des Umbaus des Reichstagsgebäudes hatte Süssmuth lange mit Architekt Sir Norman Foster darum gerungen. Auch die gläserne Kuppel hat Rita Süssmuth damals durchgesetzt.
Es lässt sich kaum mehr begreifen, aber in den 90er Jahren war das eine sehr hoch umstrittene Frage, die Kuppel bei uns am Reichstag. Heute ist die gläserne Kuppel, unter der wir heute hier zusammengekommen sind, ein Sinnbild für Transparenz, für Bürgernähe, für besondere Architektonik.
Bundeskanzler Friedrich Merz erinnert sich an seine erste Sitzung als Abgeordneter in diesem Saal. 1994, damals auch schon geleitet von Rita Süssmuth. Er sagt, in der Rede ging es um Solidarität und die Kraft der Eigenverantwortung.
Sie war unerschütterlich optimistisch. Keine Romantikerin, aber eine Idealistin in dem Sinne, in dem wir alle als Demokratinnen und Demokraten verpflichtet sind, Idealistinnen und Idealisten zu sein.
Oft sei Süssmuth ihrer Zeit voraus gewesen, sei es in den Fragen der modernen Familienpolitik, der Vereinbarung von Familie und Beruf. Ihre Überzeugung war dabei immer wichtiger als die Parteilinie. Der Journalist Herbert Prantl sprach auf persönlichen Wunsch von Rita Süssmuth. Er würdigt sie als Möglichmacherin, als politische Feministin und stellt besonders ihre liberale Haltung nach dem Ausbruch von AIDS in den Vordergrund. Fast vergessen, dass nach dem Ausbruch der neuen Krankheit ernsthaft diskutiert wurde, AIDS-Kranke wegzusperren. Doch Ministerin Süssmuth setzte dagegen mit dem Motto, wir bekämpfen die Krankheit, nicht die Betroffenen. Für ihren offensiven Kurs der Aufklärung sei die bekennende Katholikin auch von manchen Kirchenvertretern heftig kritisiert worden.
Das Wort Kondom zu gebrauchen, so erinnerte sich Süssmuth im Rückblick, kam fast einem Rausschmiss aus dem Amt gleich.
Bis zu ihrem Lebensende habe sie ihre kämpferische Art nicht verloren, auch wenn sie nicht alle ihre Ziele erreicht hat. Die Parität zum Beispiel. Im aktuellen Bundestag ist der Frauenanteil wieder gesunken. Weniger als ein Drittel der Abgeordneten ist weiblich.
Wenn man dem scheidenden Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, gestern bei der Bilanz seiner ersten und einzigen Amtszeit zuhörte, konnte man sich fragen, wer diesen Posten überhaupt freiwillig übernehmen will. Denn der Vorsitzende kann die katholischen Bischöfe nicht einfach auf einem Chefsessel sitzend anführen. Er muss bei einer ziemlich breiten Meinungsspanne zu theologischen und kirchenpolitischen Fragen einen Konsens basteln und hat zwischen allen Stühlen seinen Stammplatz. Heute haben die Bischöfe auf ihrer Frühjahrsvollversammlung in Würzburg den Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer an die Spitze des Gremiums gewählt. Florian Breitmeier beobachtet die Versammlung in Würzburg. Es ist ja nun kein Konklave, aber wissen wir, wie klar und deutlich die Wahl auf Wilmer fiel und wer sonst vielleicht im Rennen war?
Das ist schwierig, da hat sich die Deutsche Bischofskonferenz sehr bedeckt gehalten. Wir gehen aber davon aus, dass es im dritten Wahlgang das Ergebnis für Heiner Wilmer war, wo die einfache Mehrheit reicht, also nicht in den ersten beiden Wahlgängen, da ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Im dritten Wahlgang, so vermuten wir, ist Heiner Wilmer dann zum Vorsitzenden gewählt worden.
Ist er vielleicht sowas wie der Wunschkandidat seines Vorgängers oder in jedem Fall eine Art Konsenskandidat?
Also er ist zumindest ein reformorientierter Bischof. Ich glaube, das war schon wichtig, um die Wahl gewinnen zu können. Aber er bringt nochmal eine geistliche Tiefe mit rein, die dann wiederum ihn auch für manch konservativere Bischöfe hat wählbar sein lassen. Wilmer ist ja ein Ordensmann, ist Herz-Jesu-Priester und hat auch in der kurzen Pressekonferenz nach der Wahl auch schon deutlich gemacht, dass er ein Pilger auf dem Weg sei, mit dem Evangelium in der Hand, aber die Menschen im Blick, hat sich auch politisch geäußert, auch zur Ukraine, also ein sehr bodenständiger Mann, mit aber einer intellektuellen Tiefe und wahrscheinlich haben viele Bischöfe genau das gesucht, mehr eine Moderatorenrolle, mehr ein Klassensprecher als vielleicht jemand, der genau sagt, da und da müssen wir hin.
Aber wo steht er in den Kernfragen, die die Bischöfe in den letzten Jahren so entzweit haben? Also etwa in der Frage mehr Synodalität, also mit mehr Laienmitwirkung oder in der Frage von Öffnung der Kirche zur Gesellschaft der Gegenwart versus Klarheit des Glaubens.
Da ist er jemand, der da auch klar eine Öffnung möchte, ist ein reformorientierter Bischof, der auch sagt, die Frage der Weihe von Frauen zu Diakonin, die ist in der katholischen Kirche nicht beendet, ist jetzt niemand, der tatsächlich sehr offensiv jetzt sagen würde, es muss aber jetzt bald die Frauenweihe geben, aber er ist schon jemand, der bei der Frage der Sexualmoral, bei der Frage der Öffnung der Kirche zur Welt auch schon klare Positionen bezieht. Er ist in der Bischofskonferenz bislang für Europa und die sozialen und gesellschaftlichen Fragen zuständig gewesen und beispielsweise das klare Statement der katholischen Bischofskonferenz gegen einen völkischen Nationalismus, da hat er sich auch sehr engagiert. Also es ist jetzt nicht nur ein verkopfter, ein geistlicher Mensch, obwohl er das auch durchaus bedienen kann, sondern schon jemand, der auch mit beiden Beinen bodenständig, wie so ein Bauernsohn aus dem Emsland eben ist, in dieser Welt steht.
Wie ist dann sein bisheriger Draht zu Rom? Er muss sich ja nun mit dem Heiligen Stuhl auseinandersetzen. Ist das Bistum Hildesheim da zu klein, um überhaupt auf dem Radar des Heiligen Stuhls aufzuscheinen? Oder findet Wilmer da einen Draht auch zu Leo dem 14., weil ja beide mal Generaloberer eines Ordens waren, wenn auch nicht zur gleichen Zeit?
Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Herz-Jesu-Priester, Dehonianer, Heiner Wilmer und dann der Augustinermönch Leo der 14., das ist eine Verbindung. Wilmer ist auch international gut vernetzt. Er spricht viele Sprachen, Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Plattdeutsch, seine Muttersprache sowieso. Also er kann schon, glaube ich, was so diese Kultursensibilität auch zur römischen Kurie angeht, sicherlich Brücken bauen, was Georg Betzing, der eben nicht Italienisch sprach, nicht so einfach gelang. Also Wilmer hat lange Jahre in Rom gelebt als Generaloberer. Und ich glaube, das war auch ein wichtiges Motiv für die katholischen Bischöfe zu sagen, da war es bislang sehr hakelig. Da gab es eben auch viele Missverständnisse, die lagen vielleicht auch an einer mangelnden direkteren Kommunikation zwischen Deutschland und Rom. Und das ist schon etwas, was sie Wilmer, denke ich, in der Hoffnung mit auf den Weg gegeben haben, dass er da auch stärker agieren kann.
Florian Breitmeier aus Würzburg. Die AfD hat sich eine Krise eingebrockt. Sie schwappt von einigen Landesverbänden bis in die Bundestagsfraktion. Es geht um die Beschäftigten von Verwandten, zum Beispiel über Kreuz, in Abgeordnetenbüros etwa. Nun gab es auch Vorwürfe gegen den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bundestag, Stefan Keuter. Seine Freundin soll er angestellt haben. Dagmar Pepping in Berlin. Am Nachmittag war Fraktionssitzung. Was sagt die Co-Vorsitzende Alice Weidel, die danach vor die Kameras und Mikrofone trat, zu der Sache?
Also, als sie auf diese Vorwürfe angesprochen wurde, da hat sie gesagt, wir überprüfen das, wir führen Gespräche, wir gucken uns Einzelfälle an. Aber bislang, sagt sie, sei nichts festzustellen. Sie sprach dann auch von Anwürfen aus Medien, die seien haltlos und aufgebauscht. Man muss aber immer wieder betonen, die meisten Vorwürfe stammen aus der AfD selber, von Abgeordneten, von Parteimitgliedern, die sagen, da gibt es ein System und da gibt es wirklich zahlreiche Verfehlungen. Also da sagt sie, wir prüfen das, aber bis dahin gibt es eben nichts zu sehen, hat aber gleichzeitig gesagt, wir können gerne mit den anderen Fraktionen darüber sprechen, ob man nochmal das Abgeordnetengesetz überarbeitet. Aber dann ist sie dann doch noch auf noch eine Nachfrage auf diese Problempersonalie Stefan Keuter eingegangen. Und da sagte sie, er hat noch eine Woche Zeit, um uns zu sagen, welche Konsequenzen er aus diesen Vorwürfen zieht. Also das klang schon recht streng, aber in Watte eingepackt.
Zuvor gab es ja Berichte, Weidel habe schon gestern den Rücktritt ihres Vizes gefordert in einem kleineren Gremium. Heißt das, dafür hat sie keine Mehrheit gefunden?
Tja, ist eine spannende Frage. Wie es so oft bei der AfD ist, man hört sich um und man kriegt sehr unterschiedliche, teilweise widersprüchliche Darstellungen. Es wurde berichtet, sie hätte das gefordert. Andere sagen, er sagt selber, nee, das stimmt überhaupt nicht. Also da können wir gerade keine Klarheit reinbekommen. Aber wir hören schon, dass da schon ganz schön, ja, auch durchaus Entsetzen zu spüren ist bei hochrangigen AfD-Politikern. Denn wenn es so ist, dass Stefan Keuter wirklich seine Freundin in seinem Abgeordnetenbüro hier in Berlin angestellt hat, dann wäre das ein Verstoß gegen das Abgeordnetengesetz. Und das in einer Partei, die ja immer von sich gesagt hat, wir sind ganz anders als die anderen Parteien. Wir sind die Rechtsstaatspartei. Wir sind sozusagen die saubere Partei. Wir bedienen uns nicht an irgendwelchen Trügen der Macht. Also das könnte dann durchaus zum Problem werden.
An diesen Abgeordneten-Sitzen der AfD unter der Reichstagskuppel hängen laut Bundestagsverwaltung rund 1.300 Beschäftigungsverhältnisse. Also das geht bis in Wahlkreisbüros natürlich hinein. Wer schaut sich das nun näher an?
Tja, das ist eine große Frage. Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU, die hat schon gesagt, wir sind ja kein Ermittlungsbüro. Ihre Verwaltung kann ja jetzt nicht 1.300 Beschäftigungsverhältnisse auf irgendwelche Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsgrade überprüfen. Also das ist schwierig. Eigentlich müsste da die AfD selber eine Liste aufmachen und es dann überprüfen. Aber die Abgeordneten sind frei in der Auswahl ihrer Mitarbeiter. Und wir hören, es soll eigentlich eine Liste geben, wo sie all ihre Mitarbeiter eintragen sollen. Sie tun es aber nicht. Was aber auch wirklich spannend ist, keine Fraktion beschäftigt so viele Mitarbeiter. 151 Bundestagsabgeordnete mit 1.300 Beschäftigten, teilweise auch auf Minijob-Basis. Also das ist in keiner anderen Fraktion so der Fall. Und da hat sich, glaube ich, auch ein gewisses Netzwerk gebildet. Und das wirklich zu untersuchen, ist eine Mammutaufgabe, die eigentlich die Bundestagsverwaltung nicht leisten kann. Auf jeden Fall nicht schnell.
Informationen von Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping. In der kommenden Nacht steht für den US-Präsidenten die jährliche und stets feierliche Rede zur Lage der Nation an, vor den versammelten beiden Kammern des Kongresses. Wie Donald Trump sie anlegt, wissen wir aus Erfahrung, als Kaskade von Selbstlob, Übertreibungen und Falschbehauptungen. Werden sich die Amerikaner, werden sich seine Anhänger, seine Wähler immer noch davon beeindrucken lassen? Die Zwischenwahlen im Herbst rücken näher. Und man kann Trumps Rede mit der Lage der Nation vergleichen, wie man sie selbst im eigenen Alltag erlebt. Und der Vergleich fällt nicht günstig aus.
Im Supermarkt sind die Preise für Eier, Milchprodukte, Obst und vieles andere seit dem Amtsantritt von Präsident Trump gesunken. Und er setzt seinen Einsatz für niedrigere Preise fort.
Diese Sätze sind in etlichen Statements von Donald Trump und seiner Sprecherin Caroline Leavitt zu hören. Aber besonders jüngere Menschen empfinden das oft anders und machen ihrem Unmut über die aktuelle Politik der Trump-Administration in den sozialen Medien Luft.
Ich muss überlegen, welche Lebensmittel für mich wichtig sind, wie ich meinen Tank füllen kann. Ich werde immer weiter aus der Stadt hinausgedrängt, weil ich mir die Miete nicht leisten kann.
Es wird wirklich lächerlich. Die Mieten sind hoch, das Benzin ist teuer. Für eine Tankfüllung zahle ich $65. Warum kostet die Miete $2,200 für eine Zwei-Zimmer-Wohnung?
60% der US-Bürger sind aktuell unzufrieden mit Trumps Politik, sagt Elaine McNaughton-Dawson von der Wahlanalyseplattform Silver Bulletin. Das ist das Ergebnis, das auch Joe Biden ein Jahr nach Amtsübernahme hatte, aber deutlich schlechter als das von Barack Obama zum gleichen Zeitpunkt. Grund sind aber nicht nur die hohen Lebenshaltungskosten.
Trumps approval rating on, you know, issues that are important to Americans like the economy
or Trumps Werte bei wichtigen Themen wie Wirtschaft oder Lebenshaltungskosten sind schon lange eher negativ. Das trägt natürlich bei zum Sinkflug in der Zustimmung. Aber sogar in Bereichen, in denen er früher stark war, sind seine Werte gefallen, wie bei der Einwanderungspolitik.
Dabei war genau die im Wahlkampf 2024 ein Punkt, weshalb viele Menschen Trump ihre Stimme gegeben haben. Entsprechend gut waren hier zunächst die Umfragewerte, aber jetzt sei der Präsident über das Ziel hinausgeschossen, ergänzt der Umfragenanalyst. Und auch die Zollpolitik, die gerade erst in weiten Teilen vom Supreme Court gekippt worden ist, hätte Trumps Umfragewerten geschadet. Leicht gespalten sind die Ansichten über Trumps Außenpolitik. Ein kurzes, schnelles Eingreifen, wie zum Beispiel die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, wird eher positiv genommen. Andere außenpolitische Ideen aber nicht.
Den Versuch, Grönland zu übernehmen, lehnen 80-90% ab. Aber die meisten Menschen interessieren sich sowieso hauptsächlich für innenpolitische Themen.
Das bestätigt auch Jesse Arm. Er ist Vizepräsident am Manhattan Institute, einer konservativen Denkfabrik. Die republikanischen Stammwähler stünden weiter zu Trump, aber die Wechselwähler wendeten sich von ihm ab und besonders viele Jüngere.
Unsere Zahlen zeigen, es sind die Wähler, die dachten, Trump würde ihre Probleme lösen. Die sind jetzt wieder weg.
Anne Schneider berichtete aus Washington am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Dienstag.